Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Spanien ist heute eine Demokratie und Mitglied der Europäischen Union. Klingt sowas von selbstverständlich, ist es aber keineswegs. Denn bevor es heute vor 45 Jahren die ersten freien demokratischen Wahlen gab, hatte das Land 40 Jahre Diktatur hinter sich. Aber wie ist die Diktatur eigentlich zu Ende gegangen und lassen sich daraus vielleicht Lehren ziehen für andere Diktaturen? Darüber spreche ich mit der Historikerin Anna-Katharina Hofmann von der Martin-Luther-Universität Halle. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Von der Diktatur zur Demokratie, war das in Spanien eigentlich eine zwangsläufige Entwicklung?
Also es gibt keine zwangsläufigen historischen Entwicklungen, etwa im Sinne eines Automatismus, das auf wirtschaftliche Modernisierung, wie es sie in Spanien massiv in den 60er Jahren gab, zwangsläufig dann auch eine politische Modernisierung im Sinne einer Demokratisierung erfolgt. Aber, das ist wichtig, Mitte der 70er Jahre sprechen viele gute Gründe dafür, dass Spanien zu einer Demokratie nach westeuropäischem Vorbild wird. Also erstmal gibt es in Spanien eine demokratische Tradition und auch im Exil und im Untergrund agierende Parteien und Gewerkschaften. Dann scheint mir besonders wichtig, die tiefgreifenden ökonomischen und gesellschaftlichen Transformationen ab Ende der 50er Jahre infolge des sogenannten spanischen Wirtschaftswunders, die aber auch verbunden sind mit dem beginnenden Massentourismus und der Arbeitsmigration von sogenannten Gastarbeitern nach Westeuropa. Im Zuge dieser Prozesse kommt es zu einer Annäherung in Spanien an den westlichen Lebensstandard, aber auch an westliche Lebensstile, zu einer Intensivierung von Kontakten und interkulturellen Transfers. Also man könnte diesen Prozess auch als Westernisierung bezeichnen. Und schließlich, und das erscheint mir besonders wichtig, setzt das Regime selbst, das Franco-Regime, ab den 1950er Jahren dezidiert auf die westliche Karte, also als antikommunistischer Bündnispartner der USA und auf eine Einbindung in Westeuropa und in die europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und es versteht sich selber als besondere Form von Demokratie. Und dieser proeuropäische und prodemokratische Diskurs wird dann im Franco-Regime von verschiedenen Gesellschaftseliten aufgegriffen, um eine Demokratisierung nach westeuropäischem Vorbild einzufordern.
Ja, und dann kommt dazu, dass Francisco Franco Ende 75 gestorben ist. Und nun weiß ich, Historikerinnen sollte man nicht unbedingt kontrafaktische Fragen stellen. Aber hätte es eine Chance gegeben, seine Diktatur schon zu Lebzeiten zu beenden?
Also wie Sie richtig sagen, kontrafaktische Fragen sind schwierig. Wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Gedankenspiel, ist die Antwort natürlich ja. Also schauen Sie auf Portugal. Die Salazar-Diktatur wird im April 1974 aus dem Innern des Regimes heraus gestürzt, nämlich durch einen Putsch von Teilen des Militärs. Vielleicht ist es noch wichtig zu betonen, dass die Franco-Diktatur ab den 60er Jahren durchaus breite Zustimmung, zumindest in Teilen der Bevölkerung, genießt und dass ihre Stabilität auch mit dieser breiten Zustimmung zu erklären ist, die es zumindest bis in die zweite Hälfte der 60er Jahre gibt.
Das klingt ja so, also angenommen, ich frage jetzt für die Demokratiefreunde in Minsk und Moskau. Sie müssen also nicht darauf hoffen, dass Lukaschenko und Putin es nicht mehr lange machen.
Also auch der Tod des Diktators ist keine Garantie für den Zusammenbruch einer Diktatur, wenn Sie sich die kommunistischen Diktaturen im 20. Jahrhundert angucken oder auch jetzt, wenn man nach Nordkorea blickt, ist auch der Tod des Diktators nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass ein Regime zusammenbricht.
Nun haben Sie ja schon die verschiedenen Elemente in Spanien beschrieben, aber war es mehr der Druck von innen oder der Druck von außen, der für den Sturz der Diktatur, das Ende der Diktatur gesorgt hat?
Also ich würde die innere Erosion dieses Regimes für weitaus wichtiger halten als den äußeren Druck. Und dazu kommt es ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre in Spanien. Das Wichtigste ist die Abwendung der Kirche, der katholischen Kirche vom Regime infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und das ist dramatisch für dieses Franco-Regime, weil die Kirche ist seit dem Bürgerkrieg eine der wichtigsten Stützen dieser Diktatur. Dann gibt es aber auch massiven Druck von unten, also durch eine erstarkende Arbeiterbewegung, durch Studentenproteste, die man im Kontext von 1968 erklären kann. Es gibt ein Wiederaufkommen regionalistischer Bestrebungen und dann vor allem eben die baskische Terrororganisation ETA, die ab Ende der 60er Jahre mit Attentaten auf sich aufmerksam macht. Und dann noch, das ist auch sehr wichtig, eine vom Regime selbst geschaffene Gegenöffentlichkeit in der Presse. Also das Regime schafft 1966 die Vorzensur ab und kann danach nur kaum noch die Presse kontrollieren und die Diskussionen, die da geführt werden. Und es gibt eine Herausbildung einer Opposition im Inneren des Regimes. Und das hat damit zu tun, dass das Regime das Pseudoparlament, es gibt ein Pseudoparlament, die Cortes, 1967 öffnet für sogenannte Familienrepräsentanten, die in allgemeiner Wahl gewählt werden. Und in diesen Foren, also gerade in den Massenmedien und in den Cortes, wird die Diktatur immer stärker in Frage gestellt. Das Regime reagiert darauf mit Repression. Es kommt in den 70er Jahren zu spektakulären politischen Prozessen, zu Todesurteilen, massiven Vorgehen gegen Demonstranten. Und das löst internationale Proteste aus, die auch zu verstehen sind vor dem Hintergrund des Menschenrechtsaktivismus seit Beginn der 1970er Jahre. Aber ich würde diese innere Erosion des Regimes als deutlich wichtiger bewerten als diesen äußeren Druck durch die internationalen Proteste.
Sie haben ja gerade die Endphase der Franco-Herrschaft ausführlich studiert. Und wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man das, wie Sie da drin stecken. Wenn Sie jetzt auf Staaten wie, sagen wir, Belarus oder Russland schauen, gibt es da irgendwelche Elemente, die darauf hindeuten könnten, dass die Diktaturen dort in ihrer Spätphase sind?
Also so historische Analogien sind ja nur sehr begrenzt nützlich, weil diese Konstellationen immer einzigartig sind. Wenn man nach Belarus blickt, kann man diesen Druck von unten feststellen, den ich ja gerade erwähnt habe. Also ich denke da an die Proteste nach der Präsidentschaftswahl im Sommer 2020. Das belarussische Regime konnte sich aber anders als das Franco-Regime leisten, dagegen mit massiver Repression vorzugehen und diese Proteste zu ersticken kann sich da auf Russland als großen Verbündeten verlassen. Wenn man nach Russland blickt, würde ich eher sagen, dass der Blick aufs Franco-Regime zeigt, was in Russland momentan nicht passiert, weil wir diese ganzen Elemente, die ich eben aufgezählt habe, hier nicht feststellen können.
Wie gehen Diktaturen eigentlich zu Ende? Darüber habe ich 45 Jahre nach den ersten freien Wahlen in Spanien mit der Hallenser Zeithistorikerin Anna-Katharina Hofmann gesprochen. Herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.